Damian LePlay mit Mein Anker. Und ja, ohne dem Anker wird es schwer sein, sagen wir mal, die Bodenhaftung zu halten, und man verliert sie eh. Und genau das ist meinem jetzigen Studiogast passiert vor einigen Jahren, nämlich Dr. Karl Nessmann. Für viele Studierende an der Universität Klagenfurt auch der Professor Charlie. Einen schönen Nachmittag. Grüß Gott, willkommen.
Grüß Gott, willkommen.
Herr Nessmann, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Dreimal Hölle und Retour, ausgebrannt, depressiv, abhängig. Drei unschöne Dinge und alle drei sind Ihnen quasi ja fast zeitgleich passiert. Was war da los?
Ja, drei unschöne Dinge oder auch ja, drei mittlerweile Volkskrankheiten. Mhm. Burnout, Depression, Sucht ist ja mittlerweile Thema und in aller Munde. Wie ist mir das passiert? Nicht zugleich, alles schön, Schritt per Schritt.
Ja. Es hat, also das eine hat das andere quasi ausgelöst.
Ja, es hat mit einer Art Erschöpfung begonnen. Mhm. Burnout wird ja dann auch so als das Erschöpfungssyndrom unserer Zeit bezeichnet. Das hängt zusammen, dass man sich einfach überlastet, privat und beruflich.
Einfach zu viel zumutet, nicht auf die Signale des Körpers hört.
Ja, absolut. Der persönliche Ehrgeiz, die überzogenen Leistungsansprüche
an sich selbst.
Ja, an mir selbst gewesen, dass ich mich halt so in ein Burnout geschlittert bin und nicht auf die Signale meines Körpers achtete, wie etwa Schmerzen dort und da zwickt etwas, sondern die inneren Antreiber haben mir gesagt, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz, also machen wir weiter.
Also man wollte ein gewisses Ideal quasi erfüllen, oder Sie im speziellen Fall. Und immer wenn man heute gerade mit den Kollegen hier im Haus gesprochen hat, die an der Uni in Klagenfurt waren und gesagt haben, ja, der Charlie Nessmann kommt vorbei, haben alle sofort eher, ich sage mal, amikale Erinnerungen, freundschaftliche Erinnerungen. War das Ihnen auch vielleicht dann letztendlich eine Last, jedem gefallen zu müssen? Zu wollen?
Ja, hinten nach, gell? Reitet die Uhr schlecht.
Ist klar, da ist man immer gescheiter. Ja,
in der Zeit ist tatsächlich so, dass ich halt zu jenen Kollegen gehörte, die sich halt gerne engagierten und ein offenes Ohr für die Studierenden hatten und sie, so gut es ging, auch unterstützten. Und sich Zeit genommen haben für sie. Ja,
und aber keine Zeit mehr für sich selber bleibt.
Zu wenig Zeit für sich selbst schon, aber halt zu wenig, richtig. Und ja, das ist schon auch einer der Gründe, warum man ein Burnout bekommen kann. Ja, das ist so dieses Helfersyndrom. Das ist ja auch der Grund, warum bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer, Hochschullehrer, Ärzte und dergleichen gerne ausbrennen, weil sie halt so dieses Helfersyndrom haben.
Ja, gerne werden sie es wahrscheinlich nicht tun, auch sie werden das nicht gerne getan haben. Das heißt also, sie konnten nicht Nein sagen zu gewissen Dingen und sind dadurch eben in dieses Burnout geschlittert. Und das war noch nicht alles. Dieses Burnout hat dann auch eine Depression ausgelöst. Wann ist das dann passiert?
Ja, das ist ja in meinem Fachbuch, es ist ja ein persönliches Fachbuch, ich beschreibe ja nicht nur meine Krankengeschichte, sondern mein Anliegen war es ja für die Studierenden und für die Betroffenen und aber auch für die Angehörigen und Experten, Informationen zu geben, Unterscheidungen, Burnout, Depression. Und ja, wenn man das übersieht, dann kann man eben vom Burnout in eine Depression schlittern. Das ist dann so ein Zustand, du fühlst dich nicht nur mehr schlapp und erschöpft und ausgelaugt, sondern du fühlst dich sehr leer. Ja? Du verlierst auch ein bisschen den Sinn, der Antrieb ist geschwächt, du willst nicht mehr morgens aus dem Bett. Das sind schon so Zeichen für eine Depression, die ich dann letzten Endes auch hatte.
Genau, und dann wollten sie sich mit Alkohol helfen und sind in die nächste, quasi ins nächste Schlamassel gerutscht, nämlich in die Alkoholsucht.
Ja, bei mir, ja, wie viele habe ich auch auf die sogenannte Selbstmedikation zurückgegriffen. Viele nehmen ja irgendwelche Medikamente, Beruhigungsmittel, um den Alltag zu bewältigen. Die jüngeren Leute nehmen Drogen. Damit hatte ich zu wenig Erfahrung. Bei mir war es eben der Alkohol als Seelentröster. Ja, das habe ich halt einige Zeit lang gemacht, um mich über Wasser zu halten, um meine seelischen Leiden auch zu lindern und bin dann letzten Endes in eine Alkoholsucht und alkoholkrank geworden.
10 Jahre und oder über 10 Jahre hat diese, sagen wir mal, dunkle Phase Ihres Lebens dann angedauert. Wie es Dr. Karl Nessmann oder auch Professor Charlie von der Universität Klagenfurt geschafft hat, aus all dem wieder herauszukommen und jetzt bei uns im Studio zu sitzen mit einem Buch, das nicht nur seine Lebensgeschichte erzählt, sondern auch ein Ratgeber für viele sein soll, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden oder auch als Prävention, sagen wir es einmal so, dass man da gar nicht hineinschlittert. In ein paar Minuten mehr dazu bei uns in Radio Kärnten.
Africa d'Italia, in qualche posto, in qualche modo sono pure cresciuta. Non c'erano chitarre ai miei tempi, non c'erano chitarre da suonare, ma fili d'erba quanti ne volevi tu da strappare e poi soffiare. E sì, la notte ti potevi fidanzare con la luce dei treni che fischiavano lontano. Probabilmente cominciò con la corriera o con la ferrovia. Un uomo chiuse lo sportello e la campagna volò via. Avevi unghie laccate, sopra mani da contadina, e due orecchini di corallo di quando eri ragazzina. Ti leggevi libri che parlavano solo d'amore, poi chissà che altro ancora avevi dentro al cuore. Un anno passa, un anno vola, un anno cambia faccia, è una città che morde, che protegge e che minaccia, è un uomo con il cappello che ti accompagna alla fermata, e tu che prendi la sua mano e pensi adesso sì che sono innamorata. Non importa niente se capisci che non era vero, c'è sempre tempo per un'altra mano e per un sogno ancora intero. Prendila come viene, prendila come vuoi, non ti impicciare più della tua vita che non sono affari tuoi. Prendila come viene, prendila come va. Stella, stellina, stella cadente, stella, stella.
Francesco De Gregoris, Stella Stellina um 15.20 Uhr. Ein sehr interessanter Gast heute bei mir im Studio, Dr. Karl Nessmann. Einst Uni-Professor und auch als Uni- oder Professor Charlie bekannt auf der Universität in Klagenfurt. Hat die Hölle erlebt, dreimal, so beschreiben Sie das auch mit Ihrem Buchtitel, dreimal Hölle und Retour. Ausgebrannt, depressiv, abhängig, das alles haben Sie erlebt in einem Zeitraum von etwa 10 Jahren, wie Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Durch Überarbeitung sind Sie ja in diese Abwärtsspirale hineingeraten. Wie schafft man es, wenn man ein Burnout hat, wenn man plötzlich depressiv ist, wenn man plötzlich dem Alkohol sich zuwendet und in einer Welt versinkt, wo man eigentlich schwer herauskommt, wie schafft man es trotzdem herauszukommen? Da braucht man wahrscheinlich Hilfe von außen, oder?
Ja, Sie haben absolut recht. Ohne Hilfe von außen geht es sicher ganz schwer, kann mir es persönlich gar nicht vorstellen. Die Hilfe beginnt in erster Linie, also in der Familie, in meinem Fall eben bei meiner Frau und bei meinen Kindern, bei einer Handvoll Freunden, die zu mir gestanden sind und mir deutlich gesagt haben, ja, du schaffst es schon und wir haben Geduld mit dir, es wird schon werden.
Aber das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor und ist auch eine große Geste auch von der Familie und den Freunden, weil ich glaube, sowas belastet doch alle, das Miteinander. Oder wenn man jemanden in der Familie hat, der nicht nur krank ist, sondern auch alkoholabhängig, was ja an sich eine Krankheit ist, eine Sucht, aber natürlich auch weitreichende Folgen hat.
Nee, ich würde sagen, also in der Zeit, wo ich wirklich in der Hölle war, spürte ich mich ja selbst nicht. Ich war ja nicht ich selbst und denke mir, das Leid der Angehörigen ist ja da viel größer als das eigene. Das spürst du ja, ich ja nicht so wirklich. Ja, die haben sicher sehr darunter gelitten und haben viel mitgemacht. Mit mir aber eben zu mir gehalten und mich eben auch in der Psychiatrie, wenn ich war, besucht und gesagt, so, jetzt gehen wir raus, auch wenn ich nicht raus wollte.
Also sie haben Hand gebracht
der und sind, genau. Mit mir gegangen, ja, sowohl meine Frau oder mein Schwager oder eben meine Verwandtschaften, Freunde. Ja, und ohne der Ärzte im Krankenhaus, im Klinikum, in der Psychiatrie, bist du auch verloren. Auch die hatten Geduld mit mir, signalisierten mir, ja, Herr Doktor, es wird schon werden und Sie schaffen das schon und mir Mut zugesprochen. Aber nachträglich, die hatten auch Geduld, weil es hat ganz schön gedauert und ich war ein schwieriger Patient.
Ja, haben Sie das damals auch realisiert, dass es jetzt höchste Zeit ist, etwas zu tun, oder haben Sie einfach mit sich tun lassen?
Das ist in mir immer schon drinnen gewesen und es hat ja jeder, der in so einer Krise ist, auch ist ja nicht nur auf die Hilfe anderer angewiesen, sondern auch auf die eigene Hilfe. Irgendwann kapierst du es, dass du dir auch selbst helfen musst, dass du selbstverantwortlich bist auch dafür, ob du den Weg raus schaffst, selbstverantwortlich bist dafür, welche Art von Medikamenten, Therapien du in Anspruch nimmst, welche Hilfe du in Anspruch nimmst. Also diese Eigenverantwortung ist wichtig, war auch bei mir wichtig. Und in der Kombination Hilfe von außen und Selbsthilfe sozusagen, habe ich halt dann es schön langsam geschafft, den Weg aus der Hölle zu finden.
Sie sagen, schön langsam geschafft, den Weg aus der Hölle, aber wie haben Sie die Zeit selber erlebt? Das ist ja auch eine Zeit des Rückschritts oft einmal, dass man zwei Schritte vorgeht, einen geht wieder zurück. Es ist ja nicht so einfach und geht nicht immer in eine Richtung, oder? Ja,
absolut richtig. Das, der Weg heraus, die Heilung, wie man das bezeichnen möchte, das geht nicht linear aufwärts, sondern ja, zwei Schritte nach vorne, einer zurück. In meinem Fall hinfallen, ja, so richtig auf die Nase fallen, beispielsweise wenn du alkoholisiert warst, hinfallen oder in einem schweren depressiven Loch bist, aufstehen, weitergehen. Dann geht's eine Zeit lang. Und es ist so, hinfallen
und wieder aufstehen. Hat es Momente gegeben, wo Sie gesagt haben, ich mag nicht mehr?
Die hat es gegeben. Das sind auch so diese Suizidgedanken gewesen. Und da bin ich natürlich froh, dass ich professionelle ärztliche Hilfe hatte, die damit umgehen konnten. Und ja, man kommt ja auch aus solchen negativen Gedankenspiralen heraus. Es gibt ja viele Methoden und Möglichkeiten, die ich ja auch in dem Buch beschrieben habe, die jeder von uns, auch Sie, anwenden können, um diese Negativspirale zu unterbrechen und dann schön langsam wieder positiv nach vorne gerichtet zu denken.
Oder erst gar nicht in diese Spirale hineinzukommen. Das Buch soll auch sowas wie ein Ratgeber sein, ist auf der anderen Seite eine Geschichte, die Sie erlebt haben. Auf der anderen Seite soll es aber auch ein hilfreicher Begleiter sein für jene, die vielleicht gerade so eine Zeit durchmachen. Herr Dr. Nessmann, wenn Sie so lieb sind und noch ein bisschen Zeit haben, bleiben Sie noch ein bisschen da. Wir haben da noch einiges zu besprechen und vor allem geht es auch noch darum, kann man denn tun, damit es gar nicht so weit kommt und man so in eine Situation kommt, wie es Ihnen passiert ist.
Ja, danke gerne.
Ich denke gerade an dich.
Kim Carnes hier bei uns in Radio Kärnten am Mittwochnachmittag. Professor Dr. Karl Nessmann ist bei mir im Studio. Professor Charlie hat man genannt. Und viele Kolleginnen und Kollegen stürmen da immer ins Studio herein, während die Musik läuft und begrüßen ihn sehr, sehr herzlich. Also ich glaube, das zeichnet schon auch ein ganz deutliches Bild, dass Sie ein sehr beliebter Universitätsprofessor waren, muss man sagen. Sie sind ja mittlerweile nicht mehr aktiv tätig. Und das war Ihnen auch wichtig, dieser Anspruch auch an sich selber, allen gefallen zu wollen. Irgendwann einmal war die Kraft zu Ende. Dreimal Hölle und Retour, da sind Sie Gottlob wieder herausgekommen aus dem Burnout, aus der Depression, aus der Alkoholabhängigkeit. Und die Kleine Zeitung hat es heute auch so schön getitelt, Heimkehrer aus der Hölle. Da braucht es aber viel dazu. Sie haben eines schon genannt, wichtig, die Familie und die Freunde.
Die Ärzte.
Und die Ärzte natürlich. Was hat Ihnen noch geholfen, da herauszukommen?
Ja, und wie gesagt, die eigene Erfahrung, Lebenserfahrung, die eigenen Ressourcen, die ich mir im Laufe des Lebens erworben habe. Ja, und dann halt die vielen, vielen Hilfsangebote, die man ja auch heute, Gott sei Dank, in den Kliniken, ich war in der Reha-Klinik und in der Psychiatrie, lernt. Das für mich wichtig und hilfreich war etwa die Musiktherapie-Angebote im Klinikum. Hat mir Kraft gegeben. In meinem Fall war es dann speziell das Trommeln mit den afrikanischen Djembes, das mich persönlich sehr angesprochen hat und mir auch Kraft und Energie gegeben hat. Und so, glaube ich, findet jeder seinen eigenen Weg, seine Methode, auch im Hinblick auf Musik oder andere heilende Mittel.
Das Buch, haben Sie gesagt, ist nicht nur die Lebensgeschichte, soll auch ein Ratgeber und Begleiter sein. Was raten Sie denn jetzt jemanden, der vielleicht sich sogar schon in so einer Situation befindet? Ist da Rat überhaupt möglich? Kommt der überhaupt bei solchen Menschen an? Hört man den?
Man hört ihn. Er kann nicht gleich oft angenommen bzw. umgesetzt werden. Es ist richtig, der Ratschlag wird oft als ein Schlag empfunden, der gute Ratschlag von Freunden oder Familien oder Ärzten. Dennoch, er ist wichtig und daher habe auch in meinem Buch viele sogenannte Empfehlungen und Tipps gegeben, weil auch mir ist es so gegangen, dass ich in der Krise den einen oder anderen Ratgeber gelesen habe und zwar in dem Moment nicht umsetzen konnte, aber letzten Endes hat es mir geholfen, dass ich die eine oder andere Idee bekommen habe und das ausprobiert. Es geht ums Ausprobieren der vielen Möglichkeiten, die wir haben. Und bei mir war es halt dann auch neben der Musik und dem Trommeln etwa die Bewegung und der Sport, weil ich eben vorher den Sport betrieben habe. Ja, es sagen die alle Ärzte und in der Zeitung und im Radio hören wir es auch täglich, wie wichtig die Bewegung und der Sport sei. Und natürlich ist auch für einen kranken Menschen sehr wichtig, die Bewegung und der Sport. So auch für mich.
Wie heißt es immer so schön, man muss selber so viel stärker sein wie die stärkste Ausrede, die man immer hat. Dann hat man schon einiges geschafft. Ja. Was raten Sie all jenen Menschen, die sich vielleicht gerade in diesem Grenzbereich bewegen, die vielleicht kurz vor einer Depression sind, kurz vor Burnout oder vor einer Sucht, wie auch immer, damit man da gar nicht hineinrutscht?
Ja, das ist klar. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers, so wie bei mir. Es hat gezwickt, dort, da, hier. Es tut was weh. Man hat Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, öfter eine Verkühlung und dergleichen. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers, achten Sie aber auch auf die Signale und die Stimmen ihrer Kollegen, Freunde, mit Begleiter, die sagen einen ja oft, ja hey, zu mir, Charlie, mit welchem Tempo bist du unterwegs? Meine Enkelin sagte zu mir, Opa, warum isst denn du so schnell? Ja? Und die Studenten an der Universität haben gelacht, wenn ich mit rasendem Tempo in die Glastüre hineingerannt bin, weil die sich langsamer öffnete, als ich durch wollte. Ja. Diese Türen, die sich so ja, öffnen. Genau. Ja. Achte also auf die Signale und der anderen, was sie dir sagen und vor allem, last but not least, achte auf die innere Stimme, auf die Stimme deines Herzens. Die Seele sagt dir schon, wo es lang geht. Das ist ja auch der Grund. Sie war beleidigt, die Seele war beleidigt und die reagiert mit dem Körper. Und so kommst du auch wieder hinaus oder beziehungsweise jene können es verhindern, indem sie rechtzeitig auf diese Stimmen, die inneren Stimmen auch hören.
Dr. Nessmann, eine Frage noch zum Schluss. Gibt es Schuldige? Haben Sie nach Schuldigen gesucht?
Ja, im Buch gleich zu Beginn habe ich nach Schuldigen gesucht und die Frage gestellt und als ambitionierter Segler gleich die Antwort geliefert. Die Schuldfrage stellt sich überhaupt nicht. Beim Segeln kann ich mir auch nicht fragen, wenn jetzt eine Schot reißt, ob es etwa an dem starken Wind lag oder an dem Wetter oder an dem Material oder am Captain, am falschen Handling. Nein, da kommen wir nicht weiter mit der Schuldfrage. Es gibt viele Ursachen und Gründe, warum man hineinschlittert. Meistens ist es ein Bündel und so ist es dann auch mit dem Weg heraus.
Ja. Jetzt ist es Gottlob geglückt, der Weg heraus, dreimal Hölle und Retour. So heißt das Buch von Dr. Karl Nessmann, Ausgebrannt, depressiv und abhängig. Morgen wird es präsentiert von Ihnen persönlich in der Kärntner Buchhandlung in Klagenfurt um 19 Uhr. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele Interessierte dabei sein werden, die vielleicht auch ins persönliche Gespräch mit Ihnen kommen möchten. Das wird möglich sein im Jahr.
Ja, und ich freue mich auch schon sehr auf diese erste Premierenveranstaltung. Es wird ja nicht viele dieser Art geben und freue mich auch auf das Gespräch, denn das ist das größte Geschenk, dass mir jetzt immer mehr Menschen begegnen, die über ihre Leiden in der Familie und letzten Endes ist jeder in der Familie hat irgendjemanden, auch jetzt die Hörer von Radio Kärnten im Familienkreis, der an irgendeinem seelischen Leiden gerade leidet, ja, zweimal leiden und so gesehen freue ich mich, dass die Menschen darüber sprechen und das ist auch der Sinn und Zweck und mein Anliegen.
Herr Dr. Nessmann, danke für den Besuch im Studio, danke für Ihre offenen Worte, für das Erzählen Ihrer Geschichte. Vielleicht ist es auch hilfreich für jene Menschen, die gerade auch damit zu tun haben. Wie gesagt, morgen 19 Uhr Kärntner Buchhandlung wird das Buch von Ihnen persönlich auch präsentiert. Weiterhin alles erdenklich Gute. Und ein Lied haben Sie sich ausgesucht, weil Sie gesagt haben, Therapie mit Musik funktioniert ganz besonders gut. Flowrack, da kommt die Musik.
Oh, noch einmal. Ja, danke schön.
Stille, du bist allein. Und keiner scheint mehr da zu sein. Du hupst in die Nacht hinein. Bittest, nie mehr allein zu sein. Das Gefühl, der Moment, den hier jeder schon kennt, macht sich Gänsehaut breit, ist sie nicht mehr weit. Das Gefühl, der Moment, den hier jeder schon kennt, macht sich Gänsehaut breit, ist sie nicht mehr weit. Und dann kommt die Musik und du lebst. Und du kannst dein Herz spüren, wie es schlägt. Mit der Erdentakt, den sie bebt. Unter deinen Füßen, wo du stehst. Sing so laut, wie du kannst. 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 Und dann kommt die Musik. Die Stimmen, sie reden dir ein, ruhig, um unsichtbar zu sein. Vergiss die Stimmen, die sagen nein.
Sonnenschwinge bis in den Morgenschein. Und dann kommt die Musik und du lebst. Und du kannst dein Herz spüren, wie es schlägt. Mit der Erde im Takt, den sie bebt. Unter deinen Füßen, wo du stehst. Sing so laut, wie du kannst. 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 Komm schon, tanz und sing mit mir. Lass los und sing mit mir. Und dann kommt die Musik und du lebst. Und du kannst dein Herz spüren, wie es schlägt. Mit der Erde im Takt, den sie bebt. Unter deinen Füßen, wo du stehst. Sing so laut, wie du kannst, hey, hey. Sing so laut, wie du kannst, hey, hey. Sing so laut, wie du kannst, hey.
Sing so laut du nur kannst, Flowrec. Musik als Therapie, wie uns auch Karl Nessmann gerade erzählt hat.